Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Signet, das Sie jetzt gerade gehört haben, das hat doch ein bisschen etwas von Tango. Und durchaus vielleicht auch etwas von Argentinien. Argentinien, das ist das Gastland nächste Woche an der Frankfurter Buchmesse. Und darum sind ganz viele Titel im Vorfeld von dem Grossanlass neu in deutscher Übersetzung rausgekommen. Wir tauchen ein in der nächsten halben Stunde in die faszinierende Welt der lateinamerikanischen Geschichte. Argentinien, ein Land im Spiegel seiner Literatur. Das Motto der heutigen Sendung Buchzeichen. Und wir haben einen Reiseführer. Der Reiseführer ist der Ariel Magnus. Er lebt seit Geburt zu Buenos Aires, arbeitet als Schriftsteller, aber auch als Journalist und kennt sich darum bestens aus in der argentinischen Literaturszene. Mit ihm redet unsere Lucia Stettler.
Ariel Magnus, vier ganz unterschiedliche Bücher liegen da vor uns auf dem Tisch. Die Auswahl ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben im Vorfeld der Sendung intensiv miteinander korrespondiert, haben immer wieder Titel verworfen und durch neue ersetzt. Aber jetzt dürfen wir, glaube ich, mit Recht behaupten, es sind alles hervorragende Geschichten, die auch in Argentinien erfolgreich waren. Wie sehen Sie das? Gibt es trotz des breiten Spektrums so etwas wie einen gemeinsamen Nenner?
Ich würde sagen schon, die haben einen sehr spezifischen Bezug zur Realität Argentiniens. Und es sind alle wichtige Themen. Es sind keine einfach Beziehungsgeschichte oder Liebesgeschichte oder was weiß ich, sondern es sind ganz rein historisch oder gegenwärtige Themen, die für uns im Moment sehr wichtig sind.
Beginnen wir gleich mit dem ersten Roman, mit Purgatorio von Tomás Eloy Martínez. Er hat Jahrgang 1934 und ist erst im letzten Januar gestorben. Auf Deutsch heißt Purgatorio Fegefeuer und man gerät beim Lesen tatsächlich in ein Fegefeuer der Emotionen. Für mich ein grandioses Buch, fesselnd bis zur letzten Seite, aber auch verstörend und schockierend. Das Buch spielt primär in den Jahren der argentinischen Militärdiktatur, also zwischen 1976 bis 1983. Und es hat ein großes, aufwühlendes Thema, das Verschwinden. Wortwörtlich schreibt Martinez im Roman:
In diesen Zeiten verschwanden die Leute zu Tausenden ohne offensichtlichen Grund. Es verschwanden Botschafter, Geliebte von Hauptleuten und Admiralen, Inhaber von Firmen, nach denen die Generale gierten. Es verschwanden Arbeiter beim Verlassen der Fabrik, Landarbeiter vom fahrenden Traktor, Tote, die am Vortag beerdigt worden waren und sich aus den Gräbern heraus in Luft auflösten. Es verschwanden Kinder aus dem Bauch ihrer Mütter und es verschwanden Mütter aus der Erinnerung ihrer Kinder. Menschen, die um Mitternacht krank in der Klinik ankamen, waren am nächsten Morgen nicht mehr da. Mehr als einmal stürzten Mütter zum Eingang eines Supermarktes und suchten verzweifelt ihr Kind, das in den Gängen zwischen den Regalen wie in einem schwarzen Loch verschwunden war. Einige wenige tauchten Jahre später wieder auf, aber sie waren nicht mehr dieselben. Sie hatten einen anderen Namen, andere Eltern und eine Geschichte, die nicht mehr ihre war. Und nicht nur Menschen verschwanden. Flüsse, Seen, Bahnhöfe, halb erbaute Städte lösten sich in Luft auf, als hätte sie nie gegeben. Die Plünderung dessen, was nicht mehr war und dessen, was hätte gewesen sein können, war grenzenlos.
Das also ein erster Ausschnitt aus Purgatorio. Und ich denke, Ariel Magnus, dies ist jetzt nicht Fantasie, sondern hier hält sich der Autor an historische Fakten von Argentinien.
Ja, da beschreibt Eloy Martínez, was tatsächlich in diesen Jahren vorkam. Das Verschwinden von Menschen, die bis heute verschwunden geblieben sind. Darüber ist dieses Buch und in diesem Sinne hat er das Thema aufgegriffen, worüber wir nicht nur jetzt, sondern jahrzehntelang denken müssen. Was ist da geschehen?
Menschenrechtsgruppen reden ja von 30.000 Menschen, die da verschwunden sind in diesen Jahren.
Ja, das ist die Zahl, die man benutzt, den Ausmaß zu zeigen. Mittlerweile haben, ich glaube, fast jeder Argentinier kennt jemanden, dessen Vater verschwunden ist. Also es sind viele Leute.
Sie selber, Ariel Magnus, haben Jahrgang 1975, also Sie haben diese Zeit des Militärregimes nicht mehr bewusst erlebt.
Nein, aber viele meiner Freunde haben Eltern, die verschwunden sind, immer noch verschwunden bleiben. Freunde von mir sind in Konzentrationslager geboren, beide Eltern verschwunden. Sie haben womöglich auch Geschwister, die sie nicht kennen. Und in diesem Sinne ist die Geschichte ganz nahe und wir erleben es jeden Tag. Es ist nicht irgendeine ein kleines Stück Geschichte, der ein paar Leute betroffen hat. Das hat uns alle betroffen, es betrifft uns alle. Es sind die Eltern, die verschwunden sind. Man könnte die nicht einmal begraben. Und die Leute, die verschwinden lassen, die sind noch am Leben, die könnten sagen, wo sie sind, und die sagen es einfach nicht. Also die Wunde ist ganz offen, die ist noch nicht, längst noch nicht geheilt.
Diese offene Wunde, die spürt man eben auch beim Lesen von Purgatorio. Im Mittelpunkt des Buches steht Emilia. Sie ist Anfang 60, wenn wir sie kennenlernen. Sie lebt mittlerweile in den USA. Vor 30 Jahren verschwand ihr geliebter Mann Simon, kurz nach der Hochzeit. Sie arbeiteten damals beide als Kartografen und wurden eines Tages in eine Provinz geschickt, um dort eben im Auftrag eines Automobilclubs die Gegend neu zu kartografieren. Sie geraten dort in eine Militärkontrolle, werden der Spionage bezichtigt. Emilia kommt frei, aber Simon verschwindet spurlos. Brisant an der Geschichte ist eben auch, dass Emilia ausgerechnet die Tochter eines einflussreichen Journalisten ist, der eng mit dem Regime kooperiert. Und es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass ihm dieser aufgeweckte Schwiegersohn nicht sonderlich gefallen hat. Aber man wird nie ganz klug, ob er direkt am Verschwinden von Simon beteiligt war oder nicht. Also das Misstrauen, das ging da mitten durch die Familien zuweilen.
Also ich kenne diese Seite nicht, die Seite der Militärfamilien kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie das tatsächlich war. Im Roman wird es so geschildert, als ob man sogar in diesen Kreisen nicht davon sprach.
Zeugen werden später den Tod von Simon bestätigen, aber Emilia ist überzeugt, dass er lebt. Sie sucht ihn fieberhaft, geht jedem Hinweis nach. Sie lebt mal in Venezuela, mal in Mexiko und endet dann eben am Schluss in den USA. Immer wieder glaubt sie, ihren Simon plötzlich in der Menge zu erhaschen, verliert ihn aber sofort wieder, bis er eines Tages tatsächlich von ihr angesprochen werden kann und mit ihr ins Taxi steigt. Simon sieht noch genauso aus wie vor 30 Jahren, als sie getrennt wurden. Im Gegensatz zu Emilia scheint er also keinen Tag gealtert zu haben. Wie ein Geist starrt er durch die Windschutzscheibe.
Lange Zeit sprach ihr Mann kein einziges Wort, den Blick auf die Traurigkeiten der Straße geheftet. »Ich muss behutsam sein«, sagte sich Emilia immer wieder. Ich bin ungeduldig, weil ich die verlorene Zeit nachholen möchte, er aber vielleicht nicht. Ich darf ihn nicht bedrängen oder zu heftig sein. Wir werden schon wieder sein, was wir waren, ganz sachte. Und auch wenn wir es nie schaffen, was soll's? Wenigstens sind wir wieder zusammen. Einen Tag, zwei Tage, den Rest des Lebens. Sie würden es wissen. Kaum unterhielten sie sich und erzählten sich die Geschichten, die sie nicht hatten teilen können. Es war so viel, so viel. Es gibt nichts, dessen ich mich zu schämen hätte, sagte sie sich. Ich habe nie daran gezweifelt, dass er noch am Leben ist. Nicht einmal, als die drei Zeugen in der Verhandlung gegen die Kommandanten schworen, sie hätten ihn tot gesehen, wie ein Stück Abfall in irgendeinen Hinterhof geschmissen. Ich habe nie aufgehört, ihn zu lieben, bin ihm nie untreu gewesen. In all diesen schrecklichen Jahren wusste ich, er würde wiederkommen, habe ihn gesucht, auf ihn gewartet, ihn erahnt. Ich könnte sogar sagen, ich hätte ihn verdient, wenn das nicht eine Geringschätzung des Mannes wäre, den ich liebe. Mein Simon ist keine Trophäe.
Auch wir als Leserinnen und Leser tappen dann plötzlich im Dunkeln. Gibt es hier ein Wiedersehen oder ist Emilia in ihrem Purgatorio tatsächlich wahnsinnig geworden vor Liebe? Hat sie ihren Simon quasi aus lauter Kummer leibhaftig zurückgesehen. Wie ist es Ihnen ergangen, Ariel Magnus? Also man ist ja selber plötzlich vollkommen irritiert.
Also als Argentinier würde ich sagen, der mit der Geschichte vertraut ist, kann man keine Minute zweifeln, was da geschieht. Weil die Idee, dass die Verschwundenen doch leben und zum Beispiel in Europa sind, ist eine sehr miese Idee, die die Militärs verbreitet haben, um zu sagen, nein, die sind nicht, gar nicht verschwunden, die sind einfach, die sind weggegangen. Die haben wir nicht getötet. Also in diesem Sinne hätte ich nie Tomás Eloy Martínez getraut, dass er das machen würde. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Zeit nicht vergangen ist und da sieht man schon auf einmal, dass es nicht der Fall sein kann. Er spielt aber gewiss mit dieser Möglichkeit, das gibt auch den Roman die Spannung und nur wenn man mit dieser Möglichkeit wirklich spielt, kann man auch Emilia verstehen, wie sie das sieht, aber sagen wir, als Argentinier und jemand, der Tomás Eloy Martínez auch kennt, würde man nie auf die Idee kommen, der ist doch dafür, dass es erschienen ist.
Ich habe diesen Roman ja jetzt als Europäerin gelesen. Wie ist es denn für die Argentinier, dies jetzt in einem Roman zu lesen? Also wollen die Leute denn das auch lesen?
Ja, das ist unterschiedlich. Also ich glaube, dass das Thema jetzt schon zu einem Thema geworden ist, wollen die Leute lesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Schriftsteller wie Tomás Eloy Martínez das Thema aufgreifen, mach es, dass es die Leute lesen wollen. Es ist auch wichtig, dass Eloy Martínez dieses Thema aufgegriffen hat, weil er steht für historische Romane. Also seine wichtigen Romane sind über Perón. Und er hat auch Perón interviewt im Exil. Und daraus hat er auch ein Buch geschrieben, wo er schon Realität und Fiktion gemischt hat. Er hat ein Buch über Perón, ein Buch über Evita geschrieben, andere Bücher, die sind sehr bekannt. Er ist einer unserer wenigen Bestseller, also absoluter Bestseller ist er in Argentinien. Und es sind diese Schriftsteller, die es schaffen, ein Thema, worüber die meisten Leute besser nicht wissen wollen, es doch darüber lesen. Das ist, glaube ich, das große Verdienst von diesem Buch für die argentinische Leserschaft, dass man durch einen Liebesroman doch über etwas reflektiert, worüber viele leider nicht reflektieren wollen.
Er selber hat auch unter der Militärdiktatur gelitten.
Ja, er musste ins Exil gehen, weil er ein Buch geschrieben hatte, den Militär nicht mochten. Und er ist zeitlang ins Exil geblieben. Erst in den letzten Jahren, als er krank war, ist er nach Argentinien zurückgekommen. Und das war schmerzhaft für ihn natürlich. Weil eigentlich war er kein politischer Aktivist, so im ganz gewalttätigen Sinne. Und er war einfach ein Intellektueller. Er war schon ein Intellektueller zu sein damals, war schon subversiv. Und ich glaube, er hat viel darunter gelitten, obgleich er sehr gut gelebt hat und sehr erfolgreich war. Und darüber erzählt auch der Roman. Also diese 30 Jahre, wo Emilia den Simon nicht sieht, sind auch die 30 Jahre, die Eloy Martínez ins Exil gelebt hat. Also man muss nicht vergessen, dass die Emilia und Simon werden zu einer Provinz geschickt, das ist Tucumán. Und das ist die Provinz, wo Eloy Martínez geboren ist. Und Tucumán kommt immer vor in seinen Geschichten. Also es ist auch seine Geschichte. Es ist sein eigenes Land, der verschwunden ist. Weil wenn du ins Exil gehen musst, dann es ist du verschwindest von deinem Land, aber dein Land verschwindet von dir, wenn du dann nicht bist. Und darüber hat er auch reflektiert. Und deswegen ist es ein vielschichtiger Roman in diesem Sinne.
Soweit also Purgatorio von Tomás Eloy Martínez. Ihr hört das Buchzeichen, heute zum Thema Argentinien. Bei mir zu Gast ist der Ariel Magnus, Schriftsteller und Journalist aus Buenos Aires. Kommen wir zum nächsten Buch, das hier vor uns auf dem Tisch liegt, «Die Donnerstagswitwen». Ein bitterböser Krimi der 50-jährigen Autorin Claudia Pinheiro.
Ja, ich würde es nicht als Krimi beschreiben, sondern als Gesellschaftsroman mit einer Krimi-Handlung dahinten.
Schauplatz dieses Romans ist eine vornehme Siedlung in Buenos Aires, Altos de la Cascada.
Altos de la Cascada ist eine Privatsiedlung. Ringsherum zieht sich ein Drahtzaun, verborgen hinter allen möglichen Sträuchern. Hier gibt es einen Golfplatz, Tennisplätze, ein großes Schwimmbad und zwei Clubhäuser. Und private Security. Tagsüber sind es 15, nachts 22 Wachmänner. ein gut 200 Hektar großes geschütztes Gebiet, zu dem man nur mit Genehmigung Zutritt erhält.
Jeweils am Donnerstagabend treffen sich ein paar der Nachbarn von Altos de la Cascada zum Männerabend. Die meisten sind Geschäftsherren, deren wirtschaftliche Verhältnisse mehr als unsicher sind, aber darüber reden sie nicht gern, denn Wohlstand ist quasi die Grundbedingung, um in diesem Milieu überhaupt akzeptiert zu sein. Der Roman beginnt an einem solchen Donnerstagabend. Teresa Scaglia weiß, dass die Männer sich heute in ihrem Garten treffen und geht ins Kino. Als sie kurz vor Mitternacht in die Garage fährt, fällt ihr auf, dass die Gäste offenbar noch da sind. Jedenfalls stehen die Autos der Männer noch vor dem Haus. Es ist aber eigenartig ruhig und dunkel. Auch im Swimmingpool, der sonst immer hell erleuchtet war, brennt kein Licht. Die Badetücher, die am Boden liegen, scheinen unbenutzt.
Was sie stutzig machte, waren die drei leeren Sektgläser, die in Reihe und Glied am Beckenrand standen. Dass die Männer hier etwas getrunken hatten, war nichts Besonderes. Das machten sie, wo immer sie Lust hatten. Aber diese Gläser gehörten zum Hochzeitsgeschirr, das ihnen Tanos Vater geschenkt hatte. Und es wurde normalerweise nur zu besonderen Anlässen benutzt. Als sie nach den Gläsern griff, warf Teresa nur einen kurzen Blick auf die reglose Wasseroberfläche. Zwei der Gläser stießen beim Hochheben aneinander. Das Klirren ließ Teresa zusammenfahren. Sie sah sich die Gläser genau an, stellte aber erleichtert fest, dass nirgendwo ein Sprung zu entdecken war. Dann kehrte sie zum Haus zurück. Sie bewegte sich langsam und vorsichtig. Die Gläser sollten nicht noch einmal aneinander stoßen. Was sie nicht wusste und was wir alle erst am nächsten Morgen erfahren sollten, am Grund des lauwarmen Wassers, auf dem Boden des Schwimmbeckens, lagen die leblosen Körper ihres Mannes und zweier seiner Freunde.
Ja, und damit ist die Geschichte lanciert. Was ist da an diesem Männerabend geschehen? Handelt es sich um einen Unfall oder gar um Mord? Wer steckt dahinter? Eine unglaublich spannende Reise beginnt in die Abgründe dieser Upper-Class-Siedlung. Wir lernen die einzelnen Familien kennen, blicken hinter die sauberen Fassaden, wo sich Ehedramen und Suchtprobleme abspielen. Claudia Pinheiro ist eine hervorragende Erzählerin und garniert am Schluss ihre Geschichte mit einer grandiosen Pointe. Sehen Sie das auch so, Ariel Magnus?
Ja, es ist, sagen wir, die Krimi-Handlung ist eine Ausrede, um über diese Privatgesellschaften, die sich in den 90er Jahren entwickelt haben, sich in der Nähe von Buenos Aires. Claudia Pinheiro war die erste, die das als Thema aufgegriffen hat, und sie hat das wichtigste Preis in Argentinien dafür bekommen. Ich würde sagen, sie ist meist bekannte Autorin in Argentinien im Moment. Dieser Roman hat sich wahnsinnig viel verkauft, genau weil sie das richtige Thema mit dem richtigen Ton getroffen hat. Also diese Barrios Privados, diese Privatsiedlungen außerhalb von Buenos Aires, waren in den 90er Jahren zu einem Paradies geworden. Es war der Paradies der Neureichen. Und es gibt es immer noch viele. Nur es ist anders geworden seitdem. Also jetzt begannen Raubüberfälle in den Siedlungen zu geben. Mörder sind es. Also 2005, als sie das veröffentlicht hat, war es nicht der Fall. Aber jetzt schon. Also diese Siedlungen sind nicht mehr in den Paradies. Also das hat sich schon ganz früh erkannt. Also dieses Paradies ist ein Scheinparadies und es wird nicht lange dauern. Und es ist tatsächlich so geworden.
Also man hat ja eben diesen Eindruck, dass alle völlig über den eigentlichen Verhältnissen leben. Also es ist alles sehr brüchig und man weiß, also eine nächste Wirtschaftskrise wird keiner von denen überleben.
Das hat Argentinien selbst so erlebt als Land. Also 10 Jahre lang galt das Peso Argentino so viel wie ein Dollar. Das war blöd, das war totales Schwachsinn. Also unser Peso ist natürlich nicht so stark wie das Dollar. Diese Fantasie haben wir 10 Jahre lang miterlebt und viele Leute haben daran geglaubt, dass wir plötzlich zur ersten Welt gehören, und wir haben viel gereist. Natürlich, da konnte man mit dem Pesos Dollar kaufen und dann konnte man reisen. Und Pinheiro erzählt gerade von den Leuten, die diese Fantasie geglaubt haben, die in dieser Fantasie gelebt haben, und die waren eigentlich in diesen Privatsiedlungen. Also das ganze Leben ist nur Scheinbar. Schein. Und alles ist deplatziert und in falscher Platz. Vor allem in Argentinien. Vielleicht dieselbe Privatsiedlung in der Schweiz sozusagen, wo die Leute reich sind und wo es tatsächlich weniger Probleme gibt, wäre es normaler. Aber in Argentinien ist es wie, wir nehmen dieses Stück Land, machen wir einen Zaun da drum und leben in einer anderen Welt, wo wir nur Produkte aus anderen Ländern essen und Schuhe aus anderen Ländern kaufen und wo die armen Leute nicht reinkommen und nur Sklaven sind von uns und alles ist schön und alles ist sauber und es gibt keinen Smog und etc. Das ist nicht unser Land und vor allem nicht unsere Stadt.
Soweit also die Geschichte «Die Donnerstagswitwen» von Claudia Pinheiro. Und jetzt, Ariel Magnus, wechseln wir total die Kulisse. Wir bleiben zwar in Buenos Aires, verlassen aber die Upper Class und tauchen ein in die Slums dieser Weltstadt. Der Robin Hood von San Fernando heißt nämlich das nächste Buch. Geschrieben hat es Christian Alarcón, er ist 40 Jahre alt. Und das Titelbild zeigt ein reales Foto, zwei Knaben mit Schusswaffen. Es ist, im Gegensatz zu den beiden anderen Büchern, eine wahre Geschichte. Es ist eine literarische Reportage, kann man sagen.
Ja, vor allem, weil er es literarisch geschrieben hat. Aber es ist einfach eine wahre Geschichte. Er hat monatelang in diesen Slums gelebt, die nebenbei gesagt ganz in der Nähe von den privaten Vierteln, die Claudia Pinheiro beschreibt, kommen diese Slums ganz in der Nähe. Und daher hat er dieses Buch geschrieben.
Im Mittelpunkt stehen die Kinder, und zwar die kriminellen Kinder in diesen Slums, die sogenannten Pibes Chorros.
Der Hass auf die Polizei ist vielleicht das stärkste verbindende Identitätsmerkmal der Kids, die Überfälle begehen. Es gibt keinen Pibe Chorro, der nicht irgendwann im Laufe seiner Geschichte von Verlusten und Erniedrigungen einen Kumpel durch die Kugeln der Polizei verloren hätte. Für diese Kids ist der Tod eines Freundes eine Wunde, von der man weiß, dass sie nie heilen wird, mit der man zu leben lernt. Sie wird gehegt und gepflegt, mit irgendeinem Ritual gelindert und durch Erinnerung und Trauer doch immer frisch gehalten.
Anlass für dieses Buch war der gewaltsame Tod eines der bekanntesten Pibe Chorro, und zwar von Victor Manuel Vital, genannt El Frente. Er war Bandenführer, stark bewundert von seiner Umgebung, geliebt auch von der Bevölkerung, weil er offenbar viel von seinem Diebesgut dann wieder an die Armen verteilt hat. Deshalb eben auch der Übername Robin Hood. Mit 17 wurde er von der Polizei erschossen und wurde dann definitiv zum Mythos.
Ja, das hat der Alarcón entdeckt. Eigentlich ist er ist Journalist, er ist dort gegangen, um über etwas anderes, einfach über die Villa Miseria, wie wir es nennen, in diesem Armenviertel, zu schreiben. Und er hat diese Geschichte entdeckt. Und er war davon so fasziniert, dass er monatelang dort quasi gelebt hat, in diesem Viertel. Er hat sich die Leute angefreundet. Es ist eine Gegend, muss man sagen, wo kein Argentinier gehen will. Also keiner, der nicht dort wohnt, will dort gehen. Nicht mal die Polizei will dorthin. Und er hat es doch gemacht, er hat sich angefreundet. Und er gibt dieses Leben wieder mit einer Nähe und einer, kann man schon sagen, eine Liebe zu diesen Kindern, die sehr rührend ist.
Das hat mich auch sehr beeindruckt. Er nähert sich sehr behutsam, aber er verherrlicht sie nicht. Also er behält doch immer noch eine kritische Distanz und das macht dieses Buch auch lesenswert. Also er urteilt nicht, er zeigt einfach die Verhältnisse, er spricht mit Eltern, er spricht mit Kindern, die gerade wieder aus dem Gefängnis entlassen wurden. Und so erfahren wir als Leserinnen und Leser eben etwas von einer Welt, die uns völlig unbekannt ist.
Ja, und es ist nicht nur die Welt in Argentinien, das ist ziemlich gleich in alle Slums von Lateinamerika, würde ich sagen. Also Kinder, die keinen Ausweg haben, die ganz, ganz früh drogenabhängig werden, mit Schusswaffen umgehen und die einfach um Überleben rauben müssen. Also das ist die Geschichte von vielen Kindern. Das hat er ziemlich gut geschildert. Nur hat er einen Fall genommen von einem dieser Pibes Chorros, der anscheinend noch Codes hatte. Das will er auch beschreiben.
Codes, also gewisse Regeln, an die man sich selbst als Krimineller noch gehalten hatte.
Ja, und in diesem Sinne komme ich sehr nahe zu Claudia Pinheiros Buch, weil in den 90er Jahren hat sich diese Räubercodes auch verschlimmert. Und die Kinder, die einfach Leute ein bisschen Geld weggenommen haben, um auch überleben zu können, sind sehr gewalttätig geworden. Sie haben alle Regeln außer Acht gelassen, auch unter sich. Und er beschreibt diese Dekadenz auch innerhalb der Kriminalität, die auch ihre Würde haben kann. In diesem Sinne ist das ein Dokument wie kein anderer. Es kommt dazu, dass es sehr gut geschrieben ist und, wie Sie gesagt haben, die Leute da werden nicht vergöttert, die werden auch nicht beleidigt. Es sind Menschen, die kein Glück hatten, die arm sind und die versuchen zu überleben. Manche schaffen es doch mit einer gewissen Würde. Das will er beschreiben, obgleich das außerhalb des Gesetzes alles geschieht.
Hier nochmals der genaue Titel. Der Robin Hood von San Fernando, geschrieben von Daniel Alarcón. Erschienen im Schweizer Rotpunkt Verlag. Auch die beiden anderen Bücher haben übrigens einen Bezug zur Schweiz. Die Donnerstagswitwen erschienen ebenfalls in einem Schweizer Verlag, im Unionsverlag. Und Purgatorio wurde von einem Schweizer übersetzt, von Peter Schwar. Abschließen möchten wir diese literarische Argentinienreise mit einem Klassiker. Sie haben ihn vorgeschlagen, Ariel Magnus. Wer ist es?
Das ist der Julio Cortázar. Wir haben zwei Klassiker, der Jorge Luis Borges und der Julio Cortázar. Cortázar gilt als der Volksautor gegenüber Borges. Er ist 30er Jahren geboren und in den 80er Jahren gestorben. Und es ist einer dieser Klassiker, die man in der Schule liest, aber die Schüler doch mögen. Nicht dieser Klassiker, die man liest und die man nicht mag und danach nicht mehr lesen will. Es ist der Einstieg in der Literatur schlechthin für viele Argentinier, und nicht nur Argentinier, sondern in ganz Lateinamerika. Und er hat ein sehr schönes Buch geschrieben, ein gewisser Lukas. Er hat es in Paris geschrieben, weil er fast sein ganzes Leben, sein schriftliches Leben in Paris verbracht hat, wie fast alle argentinischen Schriftsteller, die leben im Exil. Und dieses kleines Buch, voll mit kleinen Texten, sehr amüsant, sehr unterhaltsam und auch sehr argentinisch irgendwie. Also man kann nicht die argentinische Literatur beurteilen, ohne Cortázar zu lesen, vor allem, weil alle Argentinier Cortázar lesen. Und in diesem Sinne würde ich alle vorschlagen, ein gewisser Luca zu nehmen und die Texte dort zu lesen und erst danach in seine großen Romanen einzusteigen.
Was mir besonders gefällt an diesem Band von Cortázar, man schlägt ihn irgendwo auf und beginnt zu lesen. Die Texte sind zum Teil ganz kurz, ähnlich wie ein Gedicht, manchmal auch sehr skurril und bizarr, und man kann sie lange nachwirken lassen.
Liebe 77. Und nachdem sie all das, was sie machen, gemacht haben, stehen sie auf, baden sich, pudern sich, parfümieren sich, kämmen sich, ziehen sich an und werden so nach und nach wieder das, was sie nicht sind.
Argentinien, ein Land im Spiegel seiner Literatur. Unter dem Titel ist die heutige Sendung, das heutige Buchzeichen, gestanden. Lucia Stettler hat zusammen mit dem argentinischen Schriftsteller Ariel Magnus vier Bücher ein bisschen näher vorgestellt. Da nochmal kurz zusammengefasst die erwähnten Titel und Autoren. Purgatorio heisst der Roman, wo das Thema von der Verschwundenen zu Argentinien aufgreift. Autor ist ja Thomas Eloy Martinez. Rausgekommen ist es im S. Fischer Verlag. Die Donnerstagswitwen ist der Krimi, wo im reichen Viertel von Buenos Aires spielt, geschrieben hat in Claudia Pinheiro. Rausgekommen ist der Krimi im Unionsverlag. Dann die Reportage über die kriminellen Kinder in den Slums trägt den Titel «Der Robin Hood von San Fernando». Der Autor ist der Christian Alarcón. Im Rotpunkt Verlag ist die Reportage rausgekommen. Und der Klassiker, wo wir jetzt ganz zum Schluss noch einen Ausschnitt daraus gehört haben, ist vom Julio Cortázar, ein gewisser Lukas, rausgekommen im Surkamp Verlag. Tja, Argentinien, wie gesagt, ist Gastland. Nächste Woche an der grossen Buchmesse zu Frankfurt. Und auf unserer Internetseite finden Sie neben den genauen Angaben zu den heutigen Büchern auch noch eine lange Liste mit allen Werken aus Argentinien, die jetzt neu auf Deutsch übersetzt worden sind. Und auf dieser Internetseite kann man auch noch ein Gespräch mit dem heutigen Studiogast nachlesen, mit Ariel Magnus, und zwar über seinen eigenen Roman «Ein Chinese auf dem Fahrrad». Alles zusammen zu finden bei uns auf der Startseite von der Adresse drs1.ch. Dort unter dem Titel «Argentinien, ein Land im Spiegel seiner Literatur».
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.